Ihr seid wieder Radio X, richtiger Radiosendung, richtiger Tag, Wochentag, Monatstag, vierter Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16, 17 Uhr und richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Heute wollen wir uns mal einem kleinen Jubiläum widmen. Titel der Sendung ist 50 Jahre Atomwaffensperrvertrag. Welche Relevanz hat dieser heute noch? Und jetzt kommt der offizielle Titel dieses Atomwaffensperrvertrags, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, kurz Atomwaffensperrvertrag, wurde am 1. Juli 1968 unterzeichnet und trat 1970 in Kraft. Ihm gehören fast alle Staaten der Welt an, allerdings ergeben sich unterschiedliche Verpflichtungen aus dem Vertrag. Offizielle Atommächte sind China, Frankreich, Großbritannien, Russland als Nachfolger der früheren Sowjetunion und die USA. Darüber hinaus sind Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea im Besitz von Atomwaffen. Teils bekannt, teils wird es verschwiegen. Was ergibt sich aus dem Vertrag? Wie glaubwürdig ist er und wie ist es um seine Zukunft bestellt? Darüber werde ich heute in der Sendung sprechen mit dem Johannes Reinhardt, kurz der Joe Reinhardt, von Greenpeace Gruppe Frankfurt. Hallo Joe.
Ja, hallo, wieder schön wieder mal da zu sein.
Ja, schon lange nicht mehr, freue mich, dass du mal wieder hier bist. Dann haben wir ein bisschen einen ganz speziellen Blick heute auf Großbritannien. Und einer der Gründe ist eben, dass Großbritannien einer der europäischen Staaten ist, die im Besitz von Atomwaffen sind und auf dessen Territorium mit Sellafield einer der umstrittensten Nuklearkomplexe liegt. Dazu werde ich mich mit Tony O'Grady unterhalten. Er ist Ire und ebenfalls seit ein paar Monaten hier bei Greenpeace Frankfurt aktiv. Hallo Tony, schön, ja, dass du hier bist.
Schönen guten Tag, Otto. Freue mich, hier zu sein.
Ja, es ist natürlich schön, dass wir mal jemanden haben, der da auch auf die länderspezifische Sache einen Blick werfen kann. Ja, mein Name ist Otto Gebhardt und ich versuche jetzt, die Leute hier durch die Sendung zu steuern, zu lenken, zu moderieren. Hoffentlich wird es euch am Radio auch interessant. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fangen wir mal an. Der Atomwaffensperrvertrag. Zunächst die Frage aber, Joe, weshalb beschäftigt sich Greenpeace als Umweltschutzorganisation mit dem Thema Frieden und Abrüstung? Ist das neu?
Nee, ganz im Gegenteil. Das Thema Frieden ist ein Urthema von Greenpeace und war eigentlich der Grund, warum Greenpeace Anfang der 70er Jahre in Kanada gegründet wurde, nämlich die ersten Protestaktionen, die Greenpeace durchgeführt hat, richteten sich gegen die Atomtests der Supermächte.
Ja, wie eingangs schon sagte, dass der Atomwaffensperrvertrag, ich belasse es jetzt mal bei der Kurzbezeichnung, das andere würde noch länger dauern, der Name ist schon so lang genug. Wie gesagt, er wurde am 1.7.1968 unterzeichnet. Es ergeben sich unterschiedliche Verpflichtungen aus dem Vertrag. Wozu verpflichten sich diese 5 offiziellen Atomwaffenstaaten?
Joe. Die verpflichten sich dazu, zum einen kein Material an andere Staaten weiterzugeben, das dazu geeignet ist, Atomwaffen herzustellen. Und des Weiteren sind sie auch die Verpflichtung eingegangen, möglichst zeitnah, möglichst zeitnah über eine umfassende und vollständige Abrüstung aller Atomwaffen zu verhandeln. Auf diese Verhandlungen warten wir natürlich seit 50 Jahren.
Und die anderen Staaten, ich sagte, es sind nahezu alle Staaten der Welt. Ich glaube, laut der UN sind es etwas um die 190, zwischen 190, 200 Staaten. Also es haben noch nicht alle Staaten den Vertrag unterschrieben, aber überwiegend. Welche Verpflichtungen ergeben sich denn für diese nicht offiziellen Atomwaffenstaaten?
Ja, machen wir es mal konkret. Zum Beispiel Deutschland. Deutschland ist Mitglied des Atomwaffensperrvertrages und hat sich im Rahmen dieser Mitgliedschaft dazu verpflichtet, da wir ja sogenannte zivile Atomanlagen in Deutschland haben. Deshalb hat sich Deutschland im Rahmen des Vertrags verpflichtet.
Zivil heißt
unsere Atomkraftwerke.
Okay.
Ja, also Deutschland hat sich im Rahmen dieses Vertrages verpflichtet, kein Material ins Ausland zu verkaufen, zu exportieren, das dazu geeignet ist, dass andere Länder Atomwaffen damit herstellen können. Denn Deutschland verfügt durchaus über eine entsprechende Technologie. In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen, ob vielleicht technische Exporte aus Deutschland dazu beigetragen haben, dass Länder wie Pakistan oder auch der Iran dabei unterstützt werden, indirekt unterstützt werden, eigene Atomwaffen zu entwickeln. Aber eigentlich darf Deutschland laut Vertrag solche Dinge nicht ins Ausland verkaufen.
Ich meine, aus deiner Ausführung, da drängt sich ja ein Stück weit schon der Gedanke auf, dass die Grenzen zwischen militärischer und ziviler Nutzung der Atomenergie fließend sind.
Absolut. Die Atomtechnologie als solches kann man auch als Januskopf bezeichnen. Das kennt man aus der griechischen Mythologie, das Wesen mit den zwei Köpfen, ne, der Janus. Wer ein ziviles Atomkraftwerk betreibt, ein sogenanntes ziviles Atomkraftwerk, ist auch in der Lage, mit ein paar weiteren technischen Schritten auch selbst Atomwaffen herzustellen. Denn der Rohstoff für Atomwaffen, so nenne ich es mal, Plutonium oder hoch angereichertes Uran, entsteht im Betrieb von Atomkraftwerken. Also Deutschland selber hat noch zu Zeiten vor dem Atomausstieg pro Jahr etwa 6 Tonnen Plutonium erzeugt.
Toni, ich greife jetzt mal ein Stück weit auch vor, es ergibt sich meistens aus dem Gespräch raus, zu Sellafield, Wiederaufbereitungsanlage. Ist das eine Anlage in England, die eben genau diese Doppeldeutigkeit hat, wie der Joe das gerade gesagt hat?
Ja, die primäre Ziel für Sellafield war, Plutonium für Waffen herzustellen. Die Zivilbenutzung kam ein paar Jahre später, weil die Unmengen von Energie da hatten und sie haben das dann nach ein paar Jahren ans Netz geschlossen.
Seit wann gibt es Sellafield? Also ein Sellafield ist ein Komplex. Das ist jetzt nicht eine kleine Hütte, wo irgendwas passiert, sondern ja ein ganz großer Komplex. Seit wann gibt es Sellafield? Die hatten ja auch einen Vorgänger.
Ja, in Sellafield, die erste Kernreaktor ist bereits 1950 in Betrieb genommen.
Okay. Ja. Und der Vorgänger hieß, glaube ich, Windscale?
Ja, okay, es ist etwas komplex von den Namen her. Das war früher Windscale, aber nach mehreren Pannen haben die das umbenannt auf Sellafield, um den Versuch zu machen, dass diese Geschichte, dass es ein bisschen in Vergessenheit geriet.
Okay.
Ja, aber die beiden Namen sind, es ist das Gleiche. Ja.
Okay, da können wir dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Joe, noch mal zurück auf den Atomwaffensperrvertrag. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es die 5 offiziellen Atomwaffenmächte gibt. Man muss das immer ein bisschen genauer aufpassen bei der Formulierung, dass man nicht versehentlich Atomstrom sagt. Das hört sich ein bisschen freundlicher an. Die 5 offiziellen Atommächte. Und es gibt aber andere, bei denen das mehr oder weniger bekannt ist. Stichwort Indien, Pakistan, Israel. Wie stellt sich in die Situation mit Blick auf diese Länderstaaten hinaus?
Ja, bei den Ländern, die du jetzt gerade genannt hast, die in der Tat über Atomwaffen verfügen, da war es so, die hatten teilweise Hilfe von den sogenannten 5 alten Atomwaffenländern. Bei den Israelis beispielsweise haben die Franzosen etwas nachgeholfen, bei den Indern und Pakistanis war es teilweise Russland, aber auch ein Stück weit, das wird zwar nicht so gerne zugegeben, war es auch ein Stück weit die USA. Und so hat sich Stück für Stück die Atomwaffentechnologie doch über die 5 bisherigen Atomwaffenstaaten ausgebreitet. Es gibt andere Länder, die in der Diskussion sind, Stichwort Iran-Atomabkommen. Auch dem Iran hat man jahrelang unterstellt, dass er eigene Atomwaffen entwickeln will. Dann gab es dieses Abkommen mit dem Iran, wo der Iran sich verpflichtet hat, auf absehbare Zeit keine eigenen Atomwaffen zu entwickeln, woran er sich nach offiziellen Veröffentlichung der Vereinten Nationen auch bis heute hält. Ja.
Ja, was ja jetzt unglücklicherweise aufgekündigt wurde durch den derzeitigen amerikanischen Präsidenten.
Was natürlich für die Sicherheitspolitik im Nahen Osten ein Fiasko bedeutet.
Mhm. Nordkorea ist auch ein Thema. Da gab es ja auch ein Gipfeltreffen, das ja auch gewisse Ergebnisse im Hinblick darauf gebracht hat.
Ja, wenn das tatsächlich so kommt, dass die Nordkoreaner sich verpflichten, ihr Atomarsenal abzurüsten, wäre das natürlich ein schöner Fortschritt. Allerdings muss das überprüfbar sein. Das heißt, die Nordkoreaner und auch die anderen Staaten, die Atomwaffen besitzen, sollten den Experten der Vereinten Nationen Zugang zu allen Atomanlagen gewähren, damit man die Schritte in Richtung Abrüstung und Vernichtung vorhandener Atomwaffen, damit man die auch international kontrollieren kann, damit das glaubwürdig ist. Das muss sichergestellt sein.
Neben dem Atomwaffensperrvertrag gibt es ja auch andere Verträge, die in dem Hinblick, in dem Kontext von Bedeutung oder von Interesse sind. Das ist einmal der Vertrag zum Verbot von Atomtests, der 1996 verabschiedet wurde, von 160 Staaten ratifiziert, unter anderem eben auch von Deutschland, aber noch nicht in Kraft ist. Weshalb nicht? Woran liegt das?
Ja, bei internationalen Abkommen, die unter dem Dach der Vereinten Nationen geschlossen werden, ist es so, dass immer eine Mindestanzahl von Staaten diese Verträge ratifizieren müssen. Das heißt, nicht nur die Regierungen, die diesen Vertrag unterschreiben, müssen da zustimmen, sondern auch jeweils die Parlamente. Und bei dem Atomwaffen-Teststopp-Vertrag ist es so, dass beispielsweise der amerikanische Kongress, also das Parlament der USA, diesen Vertrag bis heute nicht ratifiziert hat. Gleichwohl hält sich die amerikanische Regierung an den Inhalt dieses Vertrages. Also sie haben seit 1996 nicht mehr getestet. Einschränkend muss man allerdings eins noch sagen. Dieser Atomwaffensperrvertrag erlaubt nicht mehr reale Atombombentests, aber er erlaubt immer noch sogenannte subkritische Atomtests.
Das okay, ist ganz was einfach. Ist das?
Ja, das ist ganz einfach erklärt. Also man stellt sich vor, zwei Geldmünzen, nehmen wir mal 2-Euro-Stücke, jeweils 2-Euro-Stücke, die aus Plutonium entstehen, die werden in einem Labor oder in einer Testanlage sozusagen aufeinander geschossen. Dadurch beginnt eine nukleare Kettenreaktion, aber weil nicht genug spaltbares Material vorhanden ist, läuft diese Kettenreaktion aus. Also man probiert tatsächlich damit nur aus, ob man eine Atomwaffe zur Zündung bringen kann. Aber der große Knall, wie wir ihn von den Atomtests seit 1945 kennen, von denen es ja leider Gottes über 2000 gab auf der ganzen Welt.
Aber zum Glück inzwischen wohl überwiegend keine mehr.
Die sind ausgeblieben. Nach 1996 haben nur noch Pakistan und Nordkorea Atombomben getestet.
Okay. Ein weiteres Nuklearabkommen ist der Vertrag über Verbot von Atomwaffen. Das ist wohl das neueste Papier, letztes Jahr im Juli verabschiedet oder von der UN angenommen.
Ja.
Und im September zur Unterschrift freigegeben. Was verbietet dieser Vertrag?
Dieser Vertrag ist das bisher umfassendste Verbotsabkommen zum Thema Atomwaffen. Er verbietet nämlich die Herstellung, den Einsatz, den Verkauf und überhaupt ein generelles Atomwaffenverbot. Dafür hat zum Beispiel die Organisation ICAN im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis bekommen.
Da kannst du kurz sagen, was ICAN ausgeschrieben heißt?
International Coalition for the Abolition of Nuclear Weapons.
Toni, das heißt internationale... Das ist der Toni gefragt als Native Speaker. Was heißt das auf Deutsch?
ICAN.
Das direkt zu übersetzen wäre...
Also sinngemäß übersetzt heißt es internationale Organisation zum Verbot von Atomwaffen.
Okay.
Unter anderem Gründungsmitglied ist die bekannte Organisation IPPNW, die internationalen Ärzte, die 1986 schon den Friedensnobelpreis bekommen haben. Die haben das erfreulicherweise mit initiiert. Andere Organisationen haben sich da beteiligt, wie zum Beispiel unter anderem auch Greenpeace. Und wie gesagt, dieses Abkommen ist... Ein tolles Abkommen, aber es haben Stand gestern erst 14 Staaten unterschrieben und das ist natürlich ein bisschen wenig.
Genau, das ist das, was du vorher schon sagtest mit der Ratifizierung. Und es müssen bei diesem Vertrag, habe ich nachgelesen, 50 Staaten unterschrieben haben, damit er in Kraft treten kann. Gehen wir nochmal auf den Atomwaffensperrvertrag. Welche Bedeutung lässt sich denn an dem Sperrvertrag ermessen? Ist das jetzt nur ein Stück Papier, das die Weltöffentlichkeit ruhigstellen soll, oder?
Ja, Das kann man so oder so sehen. Also man kann entweder sagen, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer. Ich würde sagen, das Glas ist halb voll. Ich glaube, wenn wir diesen Atomwaffensperrvertrag nicht hätten, dann gäbe es mittlerweile einige Staaten mehr auf dieser Welt, die Atomwaffen besitzen würden. Wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass auch in Zukunft der ein oder andere Staat den Versuch macht, sich Atomwaffen zu verschaffen. Wenn ich überlege, dass vor einigen Wochen Saudi-Arabien angekündigt hat, bis zu 16 Atomkraftwerke zu bauen, da läuten bei mir alle Alarmglocken. Denn wer, wie gesagt, Atomkraftwerke besitzt, der hat schon mal die Grundvoraussetzungen, um Atomwaffen entwickeln zu können.
Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt etwas, was mich dann stutzig macht. Ich meine, die haben diesen Vertrag unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Saudi-Arabien wahrscheinlich, nehme ich mal an, ich hätte jetzt nirgendwo...
Ja, genau.
Ja, dann können die doch nicht einfach... Also das sichert ja diesen Staaten die friedliche Nutzung der Atomenergie zu, aber die können doch dann nicht einfach hergehen und ja, die Seiten wechseln, letztendlich so eine Atomwaffenstaat zu werden. Oder lässt sich aus dem Vertrag austreten?
Das kommt darauf an, wie die jeweilige Regierung die sicherheitspolitische Lage bewertet, wenn die zu einer anderen Einschätzung kommen als in der Vergangenheit und sagen, wir werden bedroht oder die Sicherheitslage ist unsicher. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir vielleicht Atomwaffen entwickeln oder nicht. Das muss man sehen. Und da ist die internationale Politik gefordert, da ist Friedenspolitik gefordert, da ist Konfliktprävention gefordert. Damit diese Länder überhaupt gar keinen Anlass haben, darüber nachzudenken, ob sie irgendwann mal in die Herstellung von Atomwaffen einsteigen oder nicht.
Das ist ja auch bei, also Nordkorea ist ja ausgetreten, oder? Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel.
Nordkorea hat gekündigt, ja.
Ja, genau, okay. Die Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag ergeben, haben wir ja schon besprochen. Wie sicher ist denn der Vertrag? Wie glaubwürdig?
Ja, jeder Vertrag ist immer nur so glaubwürdig, wie er auch überprüft werden kann. Bei dem Atomwaffen-Teststopp-Vertrag hat man gleichzeitig mit dem Vertrag auch einen Kontrollmechanismus verabredet. Den haben übrigens deutsche Experten mitentwickelt. Das kann man technisch ziemlich gut überwachen, ob dieser Teststopp eingehalten wird oder nicht. Das Gleiche wünscht man sich natürlich auch für den Atomwaffensperrvertrag. Bei der zivilen Nutzung der Atomenergie ist es so, dass jederzeit Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde in solche Atomkraftwerke und andere Atomanlagen reingehen dürfen, auch in Forschungsreaktoren. Die können also nachts um 12, was weiß ich, irgendwo in Biblis klingeln und können mal sagen, wir wollen eure Brennelemente zählen, jetzt als Beispiel, oder auch in andere Anlagen. Das ist möglich. Es gibt allerdings auch die Fälle, wo zum Beispiel die Supermächte sagen, wenn ihr in diese oder jene Anlage rein wollt, da lassen wir euch nicht rein, weil das sind Militärgeheimnisse und die darf keiner wissen.
Biblis ist ein gutes Stichwort, das schwenkt nämlich über auf meine nächste Frage, die ich hätte. Offiziell ist Deutschland ja atomwaffenfrei.
Ja, offiziell.
Stimmt es denn?
Nicht ganz. Okay. Wir haben auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz haben wir 20 amerikanische Atombomben, die im Ernstfall von deutschen Kampfflugzeugen ins Zielgebiet transportiert werden sollen. Und deswegen ist Deutschland nicht atomwaffenfrei. Und diese Atomwaffen, die sollen eigentlich aus Deutschland abgezogen werden. Die Mehrheit der Bevölkerung will das auch. Und es gab auch in den letzten Wochen von Teilen der Friedensbewegung vor dem Fliegerhorst in Büchel zahlreiche Protestaktionen, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich war vor einigen Jahren auch dort und habe teilgenommen. Und da müssen wir noch einiges an Arbeit leisten, dass wir diese Atomwaffen endlich loswerden.
Ja, da haben wir gerade auch die Zahlen dazu, eben laut dieser Umfrage, die eben von diesen ICAM, jetzt habe ich es hier sogar auf Deutsch stehen, internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen.
No,
sorry, Toni, dass ich dich da so wusste nicht, dass
der Moderator hat in seinen Notizen gefühlt.
Ja, genau, ich nehme mal so alles im Überblick, da steht so viel drauf. Und die hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und demnach sind 70% der Befragten in Deutschland für einen Abzug der Atomsprengköpfe aus Büchel und 71% für den Beitritt der BRD zu diesem UN-Waffenverbot, über das wir vorher kurz gesprochen haben. Welche Möglichkeiten hat denn die Bundesregierung, auf das Einfluss zu nehmen? Weil es wäre letztendlich wahrscheinlich ein Staatsakt, sage ich jetzt mal.
Ja, die Bundesregierung, Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat. Die können ganz klar, der Bundestag kann morgen beschließen, wir möchten diese Atomwaffen nicht mehr haben, die sind abzuziehen. So, da muss einfach nur eine entsprechende Entscheidung getroffen werden und dann werden die Dinge abtransportiert. Ja, und da muss die Zivilgesellschaft, wie ich gerade schon sagte, weiter Druck aufbauen, dass wir da einen entsprechenden Beschluss auch kriegen.
Jetzt haben wir aber ja auch immer wieder das Thema um uns herum letztendlich, auch das Stichwort Modernisierung, also auch diese 5 offiziellen Atomwaffenstaaten sind ja dran, ihre Atomwaffen zu modernisieren, wieder abzudaten, leistungsfähiger zu machen. Und da sollen ja auch Atombomben in Belgien, Niederlande, Italien, Türkei stationiert werden. Das ist wahrscheinlich im Hinblick auf die NATO ein Thema. Kann man das so sehen?
Ja, natürlich. Denn es ist ja so, alte Atomwaffen, ja, wer Atomwaffen hat und die Möglichkeit in Betracht zieht, diese auch irgendwann zu nutzen, was wir nicht hoffen wollen, der kann nicht einfach eine Atombombe produzieren und die 100 Jahre lang in die Ecke stellen. Das geht nicht. Atomwaffen müssen gewartet werden und sie müssen auch von Zeit zu Zeit aus Sicht der Militärs modernisiert werden. Die Funktion muss überprüft werden und so weiter. Das ist alles das, was die Militärs gerne haben. Und in der Tat ist es so, dass alle Atomwaffenmächte im Moment Unsummen ausgeben, um ihre Atomwaffenarsenale zu modernisieren. Nicht unbedingt, um die Anzahl der Waffen zu erhöhen, aber um zum Beispiel die Treffgenauigkeit zu erhöhen.
Ja. Das wollen wir jetzt auch nicht verschweigen, dass eben auch in Russland diese Aufrüstung stattfindet, wie in den anderen Staaten auch. Aber jetzt mal eine Frage, unabhängig vom Protokoll, welchen Zweck haben denn diese Atomwaffen heutzutage noch?
Atomwaffen?
Wen sollen die denn abschrecken? Ja. Es war einmal als Abschreckungspotenzial gedacht, oder?
Richtig, es war als Abschreckungspotenzial gedacht. Und sie sind natürlich auch in der internationalen Politik je nach Sichtweise. Das liegt also, wie gesagt, wie man schon sagt, im Auge des Betrachters, ein probates Druckmittel, um auch politische Ziele vielleicht durchzusetzen, die man hat. Politische oder wirtschaftliche Interessen.
Okay, vielen Dank mal bis hierher. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen des Atomwaffensperrvertrags. Atomwaffensperrvertrag war bisher unser Thema. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr auf nationale Ebene das runterbrechen. Stichwort Großbritannien. Der Tony ist bei uns, wie ich vorher schon sagte. Er kommt aus Irland, hat da natürlich einen besonderen Blick drauf. Großbritannien, wie ich schon sagte, ist eben einer dieser 5 offiziellen Atommächte. Das bedeutet, dass eben letztendlich Großbritannien im Besitz von Atomwaffen ist, um das mal ganz einfach auszudrücken. Gibt es denn Angaben, Toni, über die Anzahl der Atomsprengköpfe, über die Großbritannien verfügt? Ist das offiziell in der Öffentlichkeit bekannt?
Ja, ich glaube, das ist relativ klar. Andere Länder wie Israel ist nicht so klar, wie viel die haben, aber bei Großbritannien liegt der Zahl von 215.
Einzelne Köpfe, Sprengköpfe.
Ja.
Okay. Wie steht denn die Bevölkerung dazu? Ich meine, wir hatten es vorher ja kurz hier mit Büchel. Ich meine, Deutschland hat eine andere Geschichte. Das spielt da sicher bei diesen ganzen Sachen auch mit eine Rolle. Da gibt es ja schon einen Widerstand dagegen, gegen diese Stationierung in Deutschland. Auch wenn wir selber das nicht direkt verfügen können, darüber sind wir doch involviert in diese Geschichte. Wie steht denn die Bevölkerung in Großbritannien dazu? Gibt es da eine nennenswerte Bewegung gegen diese Stationierung oder die Verfügbarkeit der Atomwaffen?
Ja, ich glaube, in Großbritannien ist es wie viele Länder, dass das sind gemischte Meinungen. Da ist diese Versprechung von sehr billiger Strom, was mittlerweile nicht mehr glaubhaft ist. Und es gibt auch Atomgegner. Das geht auf jeden Fall in Großbritannien Dutzende von Gruppen, die sich gegen Atomkraft und für die nukleare Abrüstung einsetzen. Und die sind aktiv und die müssen auch aktiv sein, weil Großbritannien auch vorhat, mehr AKWs zu bauen.
Neue jetzt wieder zu bauen.
Genau. Und das machen die, obwohl die noch nicht wissen, genau wie die Atommüll von den ersten 70 Jahren bewältigen können. Mhm. Die Fragen sind noch offen und müssen noch technisch geklärt, wie das geschieht. Aber jetzt haben die trotzdem vor, weiter AKWs zu bauen.
Und jetzt mal, ja, da gehen wir mal weg von den Atomwaffen. Diese Anti-Atombewegung, weiß nicht, ob man das so zusammenfassen kann, eine Anti-Atomwaffenbewegung zu Anti-Atomstrombewegung, ob das dieselben Hintergründe sind. Wie stellt sich die Situation mit der Endlagerung, die du, oder überhaupt Lagerung von dem Atommüll da, so wie du das jetzt gerade eben angedeutet hast?
Ja, ich glaube auch
ähnlich. Wie sieht es da im Moment aus?
Ja, auch ähnlich wie Deutschland gibt es keine Endlager. Die haben auch ein Zwischenlager, auch in der Nähe von Sellafield. Und wird auch nicht noch diskutiert, wo der Endlager sein soll.
Haben die nur ein Zwischenlager? Bei uns werden ja wird dieser Atommüll ja an den einzelnen Kraftwerken zwischengelagert, oder ist es in Großbritannien ein einziges Zwischenlager?
Ja, meine Fokus war eher auf Sellafield. Die haben vielleicht in anderen Standorten Zwischenlager, aber auf jeden Fall bei Sellafield haben die eine.
Mhm. Ja. Und weil du es ja angedeutet hast mit dem Neubau, Hinkley Point ist ja da auch ein Thema, genau. Da soll ein neues gebaut werden.
Genau, Hinkley Point C, die sind am Probieren, ob die Finanzierung davor bekommen.
Da gab es ja jetzt hier schon ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, Joe, dass das zulässig ist, die Subventionierung, die ja auch hoch umstritten war und ist.
Ja, es gab eine Klage von verschiedenen europäischen Energieunternehmen.
Österreich, Luxemburg.
Ja, es gab Klagen von verschiedenen europäischen Energieunternehmen, auch von deutschen Energieunternehmen, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass es subventioniert wird. Allerdings, leider hat der Gerichtshof anders entschieden. Es kann subventioniert werden, aber das hat trotzdem immer noch nicht dazu geführt, dass die Finanzierung für Hinkley Point C jetzt abschließend geklärt ist.
Hm. Es muss auch subventioniert, sonst läuft das nicht.
Ja, das ist inzwischen ja gang und gäbe. Ich meine, wahrscheinlich, Atomstrom war immer subventioniert, wenn man alle Kosten mal berücksichtigt, die da dabei anfallen im Laufe der Jahrzehnte und noch anfallen werden, wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar. Irland, Stichwort. Irland selber, ja, wie steht Irland zu Atomstrom, Atomenergie, sagen wir es mal so?
Ja, Atomenergie haben wir gesetzlich verankert, dass wir das nicht produzieren dürfen. Wir sind auch vernetzt mit Großbritannien. Das heißt, wir importieren auch Strom teilweise. Und das ist Mischstrom. Und in diesem Mischstrom gibt es auch Nuklearstrom.
Aber selber ein eigenes Atomkraftwerk in Irland gibt es keines. Gab es mal eins?
Nee, gab es
gar nichts. Ihr seid wirklich eine grüne Insel. Ja. Insel der Glückseligen.
Ja.
Schön für euch. Ja, du hattest vorher schon gesagt, du hast dich ziemlich stark auf Sellafield vorbereitet. Da wollen wir mal jetzt über Sellafield sprechen. Ja, es ist wohl einer der bekanntesten Nuklearkomplexe in Großbritannien und natürlich auch eines der hochumstrittensten weltweit, muss man wahrscheinlich sagen. Mal ganz kurz zur geografischen Einordnung für die Leute am Radio. Wo liegt denn Sellafield genau?
Ja, Sellafield liegt in Cumbria. Das ist an der Nordwestküste von England. Ja, diese Gelände war eine ehemalige Munitionsfabrik. Ja, und die haben diesen Standort ausgewählt, weil es über genügend Kühlwasser verfügte, was sehr wichtig für AKWs ist, und weit weg von dicht besiedelten Gebieten.
Das Kühlwasser aus dem Meer? Oder sind
aus,
das
See,
sind da zwei Flüsse da?
Das sind See, wo die das Flüssigkeit, das Wasser herhaben, ja.
Welche Rolle spielte denn Sellafield bei der militärischen und zivilen Nutzung der Atomenergie?
Ja, der ursprüngliche primäre Zweck für Sellafield war, um waffenfähiges Plutonium zu bauen oder zu holen. Und das fing an in 1950 und es war mehrere Jahre später, dass die dann das auch als Atomstrom, das
also
Netz gebracht haben.
Zivile Nutzung.
Ja, das hieß sekundär. Okay. Ja, die produzieren um die 35 Kilogramm waffentaugliches Plutonium jedes Jahr.
Jedes Jahr. Ja. Und das wird dann auch für das Atomwaffenprogramm von Großbritannien mit eingesetzt.
Genau. So, 2 Jahre nachdem die erste Reaktor in Betrieb genommen wurde, haben die erste Atombombe explodieren lassen. Das hieß Hurricane.
Okay. Ja, und die das ist nicht der Hurricane, der da für Großbritannien EM-Torschützenkönig war. Das war also ein nettes Wortspiel, oder?
Ja, und das haben die vor die Küste Australiens gemacht.
Vor der Küste Australiens?
Ja, ja. Okay. 1952.
Sellafield ist ja auch eine Wiederaufbereitungsanlage. Kannst du da was dazu sagen? Was bedeutet Wiederaufbereitungsanlage?
Ja, das irgendwie klingt für mich von der Wortwahl wie fast wie Recycling, aber ist aber nicht. Ja, das ist es hat den Ziel, waffentaugliches Plutonium zu gewinnen. Es kann aber auch Kernbrennstoff für bestimmte Kraftwerke herstellen.
Da wurden aber auch Brennelemente aus deutschen AKWs schon hingeschickt. Wir erwarten da ja noch eine Lieferung aus Sellafield.
Wir erwarten nicht nur aus Sellafield eine Lieferung, wir erwarten auch aus La Hague noch eine Lieferung.
Das ist ja in Frankreich.
Denn den Müll, den Deutschland in ausländische Wiederaufarbeitungsanlagen geschickt hat, das, was dahin geliefert wurde aus Deutschland, muss natürlich zurückgenommen werden. Und bei Sellafield ist es so, dass die genauso wie bei der Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague in der Bretagne sogenannte MOX-Brennelemente hergestellt haben. Das heißt, in diesen Brennelementen ist ein höherer Plutoniumanteil und das sollte einfach dazu dienen, dass man das Plutonium auf zivile Weise sozusagen los wird und es dann nochmal in Atomreaktoren verwenden kann. Das ist allerdings, wie gesagt, sehr aufwendig, sehr schmutzig. Wenn ich vielleicht noch eins ergänzen darf, die Strände von vor Sellafield und auch teilweise an der irischen Küste, also gegenüber, sind teilweise radioaktiv belastet. Wenn man da also mit seinen Kindern spazieren geht und man dort einen Eimer voll mit Sand macht und angenommen, man will mit diesem Sand dann nach Deutschland einreisen, dann braucht man für diesen Sand eine atomrechtliche Einfuhrgenehmigung, weil der so radioaktiv verstrahlt ist. Wir haben in den 90er Jahren mehrfach Sandproben aus Sellafield nach Deutschland gebracht, in verschiedene Bundesländern. Und jedes Mal kam die Berufsfeuerwehr. Zum Beispiel haben wir ein bisschen Sand nach Wiesbaden gebracht, zum Umweltministerium. Okay. Und da kam die Wiesbadener Feuerwehr und hat eine Messung gemacht und haben gesagt, Leute, das ist Atommüll, was sie hier anschleppt. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist aber von einem legal öffentlich zugänglichen Strand aus Sellafield.
Wie stellt sich denn das dann die Situation, Toni, für Irland da? Ich meine, wenn das schon an der irischen See ist, seid ihr ja da auch nicht außen vor.
Ja, Sellafield liegt 170 Kilometer von der irischen Küste entfernt. Das ist immer, seit ich geboren bin, ein Streitpunkt.
Okay. Immer in Sellafield kann man ja nicht verlegen, den Ort.
Ja, zumindest haben die jetzt aufgehört, mit dem waffenfähiges Plutonium herzustellen. Auch den Reaktor ist auch dicht. Ja, und jetzt geht es hauptsächlich um diese Rückbau.
Wurden da den Abwässer oder irgendwas in die irische See geleitet?
Ja, die haben ein 3 Kilometer Rohr, wo die diese radioaktive Flüssigkeit direkt ins See pumpen. Das haben die jahrelang gemacht. Das 1970 war das Höchststand, von was die da raus gepumpt haben.
Gibt es denn da sichtbare Auswirkungen, Schädigungen oder wie man das formulieren mag?
Man hat nur gemessen, dass es radioaktiv ist, wie Joe auch erwähnt hat. Es gibt auch manchmal erwähnt oder vermutet, dass manche Krankheiten davon kommen, aber das ist sehr schwierig, das direkt zu beweisen.
Du hast ja da einen familiären, Anknüpfungspunkt zu der Thematik, oder?
Ja, aber diese persönliche Geschichte kommt eher aus von der englischen Seite von meiner Familie, wo ich einen Onkel hatte, hieß Charles Klein, und er war ein leitender Arzt mit Schwerpunkt Gefäßchirurgie. Ja, und er hat seinen eigenen Nachruf geschrieben, weil er mit 46 Jahren alt verstorben ist. Und ich glaube, mir das zu zitieren hier. Adenokarzinom des Magens mit Knochenmetastasien ist selten. Und ich fühle mich etwas betrogen durch meine frühe Abreise aus dem Leben und bezweifle die Rolle der Nähe von Sellafield viel zu meiner Schule, die ich in den 16 Jahren besucht habe.
Hat er in der Nähe von Tel Aviv gelebt,
er war in der Schule in der Nähe von
Tel Aviv. Also auf der englischen Seite dann?
Englische Seite, 10 Kilometer von Sellafield entfernt, okay. Als dieser Brand, das war ein Brand.
Ja, da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf hinkommen, auf die Zwischenfälle, dann können wir das ja gleich aufgreifen. Das war dieser Brand, also Joe, du wolltest da noch was dazu?
Ja, es ist in der Tat so, dass zum Beispiel die Rate der Leukämieerkrankungen rund um Sellafield gerade bei Kindern ungewöhnlich hoch ist. Und auch bei der anderen Wiederaufarbeitungsanlage, die wir in Europa haben, nämlich in La Hague in Frankreich, da müssen die Milchbauern ihre Milch, die sie da haben, die müssen sie quasi mit Milch aus anderen Teilen von Frankreich vermischen, damit sie die radioaktiven Grenzwerte nicht überschreiten, sonst können sie die Milch nicht verkaufen.
Ja, da glaube so ähnliche Sache gab es in Sellafield, aber Toni, kommen wir nochmal kurz auf diesen Brand zurück. Es gab ja zahllose Zwischenfälle in Sellafield und da war dieser Brand einer davon. Was war da los?
Ja, das war auf jeden Fall der bekannteste Unfall, was in Sellafield geschehen ist. Das ist bei einer routinemäßigen Aktivität passiert. Die Temperatur in der Reaktor ist zu hoch gestiegen, bis Feuer ausbrach. Da sie nicht wussten, wie hoch die Temperaturen waren, ließen die Betreiber schließlich 400 Grad Celsius überschreiten. Zu dieser Zeit, als die Betreiber erkannte, wie ernst das Problem war, waren die Brennstoffkanäle bereits leuchtend rot, da Aluminiumgehäuse und die Stäbe herum verbrannten. Ja. So, der erste Versuch, um diese Situation zu beheben, die haben versucht, diese Brennstäbe rauszudrücken, aber das ist dann einfach geschmolzen, wieder zurückgekommen, die Rohren. Die haben dann auch versucht, die Kühlventilation einzuschalten, aber die Sauerstoffzirkulation macht die Situation noch schlimmer. Und nach mehreren vergeblichen Versuchen können sie das Feuer durch Wasser gelöscht werden. Ja. Es hat über einen Tag gedauert. Ja. Und es kam zu einer erheblichen Freisetzung von radioaktiven Stoffen. Die britische Regierung erließ nach dem Brand für die Umgebung ein befristetes Verbot von dem Verzehr von Milch. So ein bisschen ähnlich wie was Joe das sagt.
Genau.
Ja. Sie verschwieg lange Zeit die Schwere dieser Vorfalls. Ja. Nach diesem Vorfall ist dieser Reaktor dann stillgelegt.
Aber also da kommen wir wieder auf dieses Namensspiel zurück. Dieser Reaktor hieß damals Windscale. Und daraufhin wurde dieser Komplex auf Sellafield umbenannt, um...
Ja, ich glaube, irgendwann mal ist das Eigentum ist gewechselt auf British Nuclear Fuels.
Okay.
Ich glaube, wieder von der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst, weil die da Sorgen gemacht haben, wie die Privatwirtschaft das verwaltet haben. Und British Nuclear Fuels haben das dann umbenannt, um versuchen, diese Geschichte ein bisschen wegzuräumen. Ja. Es war auf jeden Fall die schwerwiegendste Atomunfall vor der Katastrophe in Tschernobyl.
Vor Tschernobyl, ja. Es gab ja aber noch zwei, drei andere Vorfälle, die auch nicht gerade so harmlos waren. Wir können jetzt sie natürlich nicht alle bis ins letzte Detail, bis ins letzten Federstrich ausleuchten, aber nur mal ganz kurz, was war denn da sonst noch los?
Wahrscheinlich das zweit bekannteste Unfall war in 2005, wurde in Sellafield ein Leck entdeckt. Durch das etwas 83.000 Liter eine hochradioaktive Flüssigkeit monatelang unbemerkt entweichen könnte. Ja, diese Flüssigkeit wurde jedoch in die Anlage aufgefangen. Auch hier, die Öffentlichkeit wurde erst Wochen danach informiert. Das Leck ist erst nach 9 Monaten entdeckt. Ja, das ist ein bisschen der erschreckende Teil von dieser Geschichte. Ja.
Mhm.
Der Betreiber wurde wegen Fahrlässigkeit zur Zahlung von rund 3,25 Millionen Euro verurteilt, aber die Kosten für dieses Ereignis werden auf die 65 Millionen Euro geschätzt.
Ja, in 2014 gab es ja auch nochmal ein Ereignis, das vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, im Kontext oder im Hinblick auf das, was du von deinem Onkel erzählt hast, von Bedeutung hätte sein können. Da waren... wurden die Mitarbeiter vom AKW aufgefordert, zu Hause zu bleiben, weil unbemerkt Radioaktivität ausgetreten ist. Also Sellafield ist hoch umstritten. Was ist denn die positive Nachricht bei Sellafield? Läuft es? Gibt es den Nuklearkomplex in dem Kontext noch? Passiert da noch was?
Ja, auf jeden Fall. So, in 1995 gab die britische Regierung bekannt, dass die Produktion von Plutonium für Waffenzwecke eingestellt ist. War erste gute Nachricht. Aber die Wiederaufbereitungsanlagen von Unfällen aus den früheren britischen Kernkraftwerken sollen noch bis 2020 laufen, wenn dann danach stillgelegt. Es gibt auch einen Lagerteich, wo der Brennstoff aus den Betrieben von den befindlichen Reaktoren noch viele Jahre lang enthalten. Wenn man das googelt und guckt, Lagerteich Sellafield, man sieht die Bilder, dass die in keinem guten Zustand sind. Ja, da sieht man Beton und verrostet, sieht nicht schön aus. Ja. Und Abfall wird zwischengelagert. So Sellafield hat diese Plutonium 239 produziert. Und dieses Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren.
Erklär mal jemand von euch kurz, was die Halbwertszeit bedeutet. Joe, ich würde es jetzt zwar auch, aber ich könnte es sicher nicht so klar formulieren.
Ja, ist ganz einfach. Wenn ich ein Kilo Plutonium habe, 239, dann braucht es 24.000 Jahre. Bis dann habe ich davon noch ein halbes Kilo. Und dann dauert es doch nochmal 24.000 Jahre, dann habe ich noch ein Viertelkilo und so weiter und so fort. Und es dauert also immer jeweils 24.000 Jahre, bis das die Hälfte weg ist.
Die jetzige Schätzungen, wie lange das dauert, bis alles wieder sauber ist, ja, ist im Jahr 21.200.
2.100.
Das ist 2120.
Ja, okay. Ja,
sollte abgeschlossen. Momentan laufen die Kosten bei 3 Milliarden jährlich.
Also noch 100 Jahre mehr oder weniger. Ja, ja. Pi mal Daumen.
Ja. Aber diese Zahl ist nicht genau, weil die müssen noch forschen, wie die alles beseitigen können. So, das Technik ist noch nicht so weit. Das heißt, die haben was angefangen, wo die nicht wissen, wie die das zu Ende bringen.
Das ist also wie wenn ich einen Flughafen baue und vergesse die Landebahn. Ja, das Flugzeug startet zwar, aber weiß nicht mehr, wo es landen kann.
Also das ist nach meiner Einschätzung jetzt nicht, ausschließlich oder nicht Großbritannien spezifisch. Das gilt wahrscheinlich für alle, die mit diesem mit der Atomenergie umgehen. Toni, kurz zum Schluss noch zu diesem Blog. Wie ist denn deine Einschätzung so generell mal zum Thema Atom in Großbritannien? Gibt es da ein Interesse, Bewegung, Initiativen, Richtung hin, möglichst schnell aus diesem Thema auszusteigen? Oder wird da auch versucht, mit allen Mitteln das möglichst lange am Leben zu halten?
In Großbritannien sehe ich nicht es gibt Bewegungen, es gibt Leute mit Meinungen auf beiden Seiten, aber momentan ist es nicht wie in Deutschland, wo wir den Ausstieg haben. Ja? Wo wir den Ausstieg gehabt haben. Aber in Großbritannien, das ist nicht klar, wann das kommt.
Ja? Also den größten Widerstand gibt es in Schottland gegen die Atomenergie, auch gegen die Atomwaffen, weil der größte britische Atomwaffenstützpunkt ist in Faslane in Schottland. Da gibt es von Seiten der Bevölkerung also massivste Proteste. Und das hat auch bei der Diskussion um die schottische Unabhängigkeit vor ein paar Jahren eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Die Schotten wollen keine britischen Atomwaffen. Und sollte es zu einer erneuten Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands kommen, wird das wieder ein ganz, ganz großes Thema sein. Davon bin ich überzeugt.
Also bedeutet es ja wieder, dass in Schottland auch keine AKWs gibt?
Es gibt in Nordschottland gibt es einen sogenannten Versuchsreaktor, Dunhill, aber eigentlich Atomkraftwerke in Schottland müsste ich nachsehen.
Zahlen waren so eine Zwischenfrage.
Und solange die AKWs stehen, bestehen Risiken, ja, für Großbritannien, aber auch für Irland, aber auch Großbritannien, je nachdem, welche Richtung der Wind weht. Man muss überlegen, jeder Beruf oder jede Organisation hat Mitarbeiter, die von kompetent bis inkompetent reichen. Ja. Mhm. Und je nachdem, wo man inkompetente Leute betrifft, wenn es ein Raver ist, das kann frustrierend sein. Wenn es im Krankenhaus ist, kann das zum Tode führen. Aber wenn es in einem Nuklearreaktor passiert, dann haben wir diese Unfälle. Und nur weil die wissenschaftlichen Leute da sind, heißt nicht, dass es nicht eine gewisse Anzahl von inkompetenten Leute da gibt. Ich habe auch gelesen, dass in Sellafield haben die radioaktives Müll auf den Deponie geschickt.
Auf eine normale Deponie?
Eine normale Deponie, okay. Das ist entdeckt und die sind dann davor verurteilt.
Also
wie kann das kommen? Ja? Mm. Ja, das.
Joe?
Also ich habe gerade nachgeschaut, es gibt noch zwei Reaktoren in Schottland, die in Betrieb sind. Okay. Aber die sind schon auch ganz schön alt. Also kann sein, dass die dann auch irgendwann hoffentlich abgeschaltet werden.
Ja, aber je älter die sind, denn auch risikohafter die sind, weil die Betreiber wissen, dass die kein neues bauen und versuchen so lang wie möglich das hinauszuschieben und dann werden die Teile älter und älter und die gehen mehr und mehr Risiko ein, je älter sie sind.
Joe, zum Schluss Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt noch ein, zwei Termine. Joe, du hast den ersten Schuss.
Ja,
ganz
kurz am 6. August abends um 18 Uhr unser Schnupperabend für alle Leute, die die Greenpeace-Gruppe Frankfurt kennenlernen wollen, im Baumweg 10 in unserem Büro.
Mein Lieblingsspruch, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch.
Genau.
Das muss ich immer üben, da sind so viele Haas drin.
Und dann ein Highlight dieses Jahr ist wieder das Rotlindstraßenfest am 18. August in der Rotlindstraße. Meistens haben wir unseren Stand im unteren Teil der Festmeile, also ab 14 Uhr sind wir dort. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr da zahlreich vorbeikommen würdet.
Gibt es auch viele gute Essensstände und eine Musikbühne. Dann habe ich noch kurz zwei Termine. Am 4.8. ist jetzt näher, nächste Woche am Samstag, haben wir wieder einen Infostand im Palmengarten zum Thema Palmöl, Alternativen zum Palmöl. Dann am 1.9. gibt es die Rock gegen Rechts-Veranstaltung auf dem Opernplatz von 12 bis 22 Uhr mit viel Musik und Redebeiträgen und hoffentlich oder sicherlich eine gute Stimmung. Findet ihr alles auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Die Sendung von heute könnt ihr ab morgen wahrscheinlich hier bei Radio X auf der Internetseite radiox.de nachhören unter Radio X plus 7. Werden die Sendungen immer für eine Woche nochmal eingestellt zum Nachhören. Und dann habe ich nur eine Nachricht, die unbedingt raus muss. Da kommt schon unsere Ablösung. Der Bernd ist heute mal jemand tatsächlich von Virusradio da. Ist selten, selten.
Servus.
Der flüchtet in die Kühle hier von draußen, der einen ganz roten Kopf. Scheiße. Ah, Entschuldigung. Noch ein Hinweis zum Ratentscheid. Es gibt jetzt die neue Nachricht. Also wir haben die erforderliche Anzahl gültiger Unterschriften erreicht. 15.064.
Yeah!
Hat das Wahlamt uns bestätigt. Sprich, die stellen auch die Auswertung, Zählung ein. Wir haben über 35.000 Wahrscheinlich inzwischen Richtung 40.000. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Toni. Schönen Dank, dass ihr hier wart. Joe, dir auch.
Besten
Dank.
Alles Gute.
Und nochmal euch danke fürs Zuhören. Und ich habe jetzt noch ein paar Takte Musik von den North Mississippi All-Stars.